Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Du kannst niemals mehr allein ein Projekt rocken. Ne? Und wenn dir der Erfolg zugeschrieben wird, dann ist es immer ein Mannschaftserfolg. Du bist ohne deine Mannschaft nichts. Ich kann nicht von anderen irgendwas erwarten oder verlangen, was ich selbst nicht vorgelebt habe. Und das heißt, ich darf durch alle Erfahrungen selber durch.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie werde und bleibe ich erfolgreich im Top-Management. Für diese Folge habe ich erneut die Top-Management-Beraterin, Autorin und Podcasterin Gudrun Happig eingeladen. Zur Person: Gudrun Happig ist Diplombiologin, Unternehmerin und Inhaberin von Galileo Institut für Human Excellence. Sie ist Senior Coach, Master Certified Coach, Executive Business Coach und ich konnte sie gewinnen für unser Buch Was Führung heute wirklich braucht, in dem sie einen wichtigen Artikel geschrieben hat über Empathie im Topmanagement. Zeitgleich hat sie ihr neues Buch rausgebracht, C-Level im Topmanagement erfolgreich werden, sein und bleiben. Zum Buch. An der Spitze eines Unternehmens gelten andere Regeln und es ist wichtig, diese zu kennen. Gudrun Happig gibt Antworten darauf, wie sie erfolgreich ins C-Level ein-, um- oder aufsteigen und hier zum Gestalter oder zur Gestalterin werden. Ihr Buch bietet Insiderwissen, das sie in jeder Phase dieser Transformation begleitet. Anhand realer Fallgeschichten erhalten sie einen Einblick hinter die Kulissen des C-Levels. Sie finden heraus, warum sie Chef bzw. Chefin sein wollen und wo sie das am besten sein sollten. Das Buch zeigt aber auch ungeschminkt, was sie in Sachen Politik, Spielchen und Stolperfallen erwartet oder zumindest erwarten könnte. Politik im Unternehmen, Machtspielchen, unausgesprochene Spielregeln, Hidden Agendas oder Selbstinszenierung. Lesen Sie, wie Sie hier agieren können, bevor Sie reagieren müssen. Ich freue mich sehr, dass sie heute wieder hier ist. Herzlich willkommen, liebe Gudrun.
Halli.
Doch, das lassen wir drin. Halli, hallo. Finde ich gut.
Das. Ganz vielen Dank für die Einladung. Das war ja ein toller Start.
Ja, hallihallo. Wie es die Zuhörenden nicht wissen, wir hatten schon die Zeit für eine halbe, dreiviertel Stunde Smalltalk genutzt. Wir haben uns schon eigentlich warm gelaufen. Ihr habt nichts verpasst, hoffe ich, glaube ich zumindest. Das heißt, ihr kriegt auch ganz viele Sachen noch mit. Wie ihr wisst, Gudrun hat schon mehrere Bücher geschrieben, auch in unserem letzten Buch. Und da gab es einfach mal den Bedarf, uns sich mal wieder auszutauschen. Aber jetzt geht es da um die Inhalte. Ich habe Gudrun schon vorgestellt als C-Level-Coach. Aber Gudrun, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen. Was ist ein C-Level-Coach? Was machst du eigentlich? Ja, und wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ich tue mal so, was man über mich wissen sollte, wenn man mich nicht kennt. So, ne? Und ich glaube, am leichtesten ist es, dass man sagt ja immer, leben muss ich das Leben vorwärts und verstehen muss ich es rückwärts. Also fangen wir mal rückwärts an. Das heißt, als C-Level-Coach unterstütze ich seit 25, 30 Jahren ungefähr Führungskräfte in hohen und höchsten Führungspositionen, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und auch zu bleiben. Und für meine Klienten ist ganz wichtig, ohne sich zu verbiegen. In der Zeit durfte ich, glaube ich, so 1000 Führungskräfte, Geschäftsführer, C-Levels, Vorstände in der 1-zu-1-Arbeit begleiten. Also du hörst schon raus, mein Steckenpferd ist tatsächlich das Individuelle. Und warum mache ich genau das? Es hat sich gezeigt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit meiner Klienten ungefähr bei 99% liegt. Und das heißt, nahezu 100% erreichen ihre Ziele, die sie sich vorgenommen haben, im Einklang mit ihren Werten. Ne? Und weil das so gut funktioniert, habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt nur noch 1:1. Ich bin aber nicht als Coach auf die Welt gekommen, sondern ich kenne auch die andere Seite. Also das heißt, in meiner früheren beruflichen Karriere war ich selbst Mitglied der Geschäftsleitung mit knapp 30 für ungefähr 1000 Mitarbeiter im Raum Dach verantwortlich. Und du kannst dir vorstellen, da habe ich so manches Mal Blut und Wasser geschwitzt. Ich war selber in vielen Stresssituationen, immer wieder Transformationsprozessen. Und ich würde mal sagen, ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich kenne jetzt wirklich beide Seiten. Na? Also nicht nur, wie das Leben sein sollte, sondern wie es sich anfühlt. Und auch glaube mittlerweile, ein ganz gutes Händchen zu haben, wie es denn wirklich funktioniert. Und manchmal denke ich, es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich komme immer mehr zu diesem Schluss. Ich glaube, keiner versteht die Welt der C-Levels wirklich, es sei denn, man war selbst mal da. Na, weil irgendwie der Unterschied zwischen mittlerem Management und Top-Management, da habe ich wirklich gedacht, ich bin im anderen Kino. Ne? Also wenn mir das vorher einer erzählt hätte, hätte ich das einfach nicht geglaubt. Ne? Und deswegen als Biologin orientiere ich mich ja immer an Beispielen aus der Natur und ich vergleiche das tatsächlich gerne mit der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Also wenn ich vom Studium komme, bin ich eine Raupe und ich habe echt, hoffentlich echt Ahnung von dem, was ich damals studiert habe. Und dann geht's los ins Leben, vielleicht auch ins Führungsleben. Und das ist schon mal eine Wandlung, aber dann vom mittleren Management an die Spitze zu wechseln, das ist nochmal eine Metamorphose, von der dir vorher vor allen Dingen keiner was sagt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch der Punkt, wo es viele zerreißt oder schwierig wird.
Ja. Und hier will ich nochmal ganz klar auch für die Zuhörenden in die Klärung gehen. C-Level, also wer das jetzt nur rein hört und nicht liest, das ist also C-Level. Das heißt, das C steht in der Regel für Chief. Das heißt, eine Chefebene nenne ich es mal. Aber gut, und du kannst gerne mal ruhig näher bezeichnen, also was man unter C-Level versteht. Wann fängt das an? Ist der Bäckermeister, ist der ein C-Level oder wann beginnt das C-Level?
Das finde ich eine total tolle Frage. Weil die Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich habe immer gedacht, es muss doch eine offizielle Definition von Top-Management und C-Level geben. Und habe Jahre recherchiert, habe aber nichts Qualifiziertes gefunden. Und habe dann tatsächlich mal einen Klienten in einem riesengroßen Konzern gefragt, sag mal, wer ist bei euch eigentlich Top-Manager? Oder wer gehört bei euch zum Top-Management? Und dann sagte der, nachdem man einen Moment überlegte, naja, eigentlich bei uns ist das von der Ebene F1 bis F5 und das sind um die 3000 Mitarbeiter. Wo ich so dachte, aha, hat mich schon ein bisschen gewundert. Ne? Also das heißt, die erste Definition, es gibt keine offizielle Definition davon, zumindest ich kenne sie nicht. Ne? Mhm. Grundsätzlich könnte man aber sagen, dieser alte konservative Begriff Top-Management, sprich es ist die höchste Führungsebene des Unternehmens, die sich mit strategischen Fragen und unternehmerischen Entscheidungen beschäftigen. Das kann man so ganz grob, würde ich mal sagen, eben als die Top-Management-Ebene bezeichnen. Und weshalb nehme ich nicht den Begriff Top-Management? Ich habe nämlich meine Klienten, die ja nun alle zu dahin gehören, habe ich gefragt, sage mal, wie würdest du dich denn bezeichnen von deiner Ebene her? Die haben mich alle angeguckt als wie eine Kuh, wenn es donnert. Haben dann maximal auf ihre Visitenkarte geguckt und haben dann abgelesen, was da stand. Und dann dachte ich, naja, das ist jetzt kein, so kommen wir ja nicht vorwärts. Und habe dann gesagt, na, sage mal, wie wäre es, würdest du dich als Top-Manager oder zugehörig zum Top-Management bezeichnen? Mhm. Und dann haben meine Klienten fast alle entsetzt geguckt und haben gesagt, Das sind doch die pinguinähnigen, aalglatten, Schleimscheißer, politisch gefärbten Leute aus dem Konzern. Nein, um Gottes Willen, das bin ich nicht. Ne, wo ich dann so dachte, oh, ich glaube, zumindest bei meinen Klienten ist dieser Begriff Top-Management nicht positiv besetzt. Ne? Und deswegen auch eben kam ich zu dem etwas moderneren, allumfassenden Begriff wie C-Level, C-Suites oder nennen wir es mal Chefetage auf der obersten Ebene. So, und jetzt, wer gehört dazu? Es gehört mit Sicherheit der Hauptentscheider dazu. So, aber jetzt geht's schon los. Wer ist denn der Hauptentscheider?
Ist das Aufsichtsratsvorstand, CEO.
Genau, das kann der Geschäftsführer sein, das kann der Vorstandsvorsitzende sein, das kann der Inhaber sein. Das kann aber auch, ich habe daran gedacht, ja, dann kann man es wahrscheinlich an der Ebene abzählen, an der Jobbezeichnung. Mhm. Bringt auch nicht unbedingt Klarheit, denn ich habe einen Klienten, der ist CTO, also Chief Technology Officer, und ist nicht Vorstand, gehört zum Board. Ich habe eine andere Klientin, die hat die original die gleiche Bezeichnung, die ist aber Technikvorstand. Also das heißt, selbst an den Begriffen kannst du nicht unbedingt ablesen, ist der jetzt im Vorstand oder dies oder jenes. Grundsätzlich würde ich letztendlich damit sagen, Sie, oberste Führungsebene, bitte beim Unternehmen direkt fragen, wann fängt das bei euch eigentlich an? Haben viel mit unternehmens- und strategischen Entscheidungen zu tun. Und ich sage mal, von der Aufgabe her geht es eben darum, sich das Unternehmen als Ganzes anzugucken. Na, also ich bin nicht idealerweise, ich bin nicht mehr so im Klein-Klein, idealerweise im Operativen auch möglichst gar nicht mehr, sondern guck den Blick von außen aufs gesamte Unternehmen, habe auch sehr, sehr viele Kontakte und Gespräche außerhalb des Unternehmens, die ich aber fürs Unternehmen brauche. So, kannst du damit was anfangen?
Ja, ich kann damit was anfangen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen auch. Und diese inflationäre Benutzung des Begriffes macht es ja nicht leicht. Tatsächlich, also ich sag mal so, wenn ich ein Startup gründe, dann bin ich ja gleich CTO, wenn ich mir ein MacBook kaufe. Ne? Das heißt, wir sind jetzt zu dritt und jetzt bin ich Chief of Technology, weil ich mir ein MacBook gekauft habe und das mache. Aber das ist ja nicht deine Stammklientel, ich sage mal im Startup-Bereich, sondern wir reden jetzt schon von KMU, Konzernen etc. Das heißt, einem höheren Verantwortungsbereich einfach.
Genau, also Gründer ist, oder jetzt frische Gründer sind nicht meins, wenn die dann in die nächsten Finanzierungsphasen gehen oder was weiß ich. Ich habe auch Unternehmen, eben auch Vorstände, die nennen sich selber Start-up-Unternehmen, die sind aber schon 10, 15 Jahre am Markt und planen gerade den Börsengang. Ne? Also das ist das Schlimme, diese inflationäre Benutzung und wo man eigentlich bei jedem Namen dann hinterfragen darf, okay, was bedeutet das genau? Was ich spannend finde, also wenn man selber so auch von außen auf ein Unternehmen drauf schaut, kann man sich mal anschauen, was passiert da gerade. Und wenn man mitkriegt, dass die Anzahl der C-Positionen, dass die zunimmt und dass teilweise da Namen auftauchen, die man vielleicht vor 2, 3 Jahren noch nie gehört hat, dann könnte es mit Sicherheit ein Hinweis sein, dass das Unternehmen diese Positionen stärken will, ne? Und denen mehr Bedeutung geben möchte. Ob das dann nachher wirklich passiert, wir hatten es im Vorgespräch, diese CDO-Rollen, Chief Digital Officer, als die kamen, wurden sie oft in Kombination mit dem CIO genommen. Und damals, als die hochkamen, hieß es schon, naja, schauen wir mal, ob es die in 3, 4, 5 Jahren so noch gibt. Ne? Mhm. Und ich glaube, auch da hat sich schon wieder deutlich was geändert.
Mhm. Was wir in dem ersten Podcast schon mal besprochen haben, was aber hier nochmal ganz wichtig ist, ist auch, dass der Sprung von dem mittleren Management ins Top-Management, dass man da eine andere Biosphäre betritt, als Biologin. Also da ist eine andere Lufthöhe, eine andere Luftdichte, eine andere Höhe. Wer schafft es denn ins C-Level und warum und wer scheitert?
gute Frage.
Ich kann auch noch fragen, was muss man mitbringen, um zu überleben in der dünnen Luft?
Also ich sag mal, das, was... Nee, ich fange vorne an. Studien sagen, dass 87% der Führungskräfte das Wunschziel CEO haben. Also die meisten wollen ganz an die Spitze. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, der größte Fehler, um es schnell wieder in die Rausschussliste zu packen, ist, mit dieser Einstellung dran zu gehen, ich kam, sah und siegte. Ich weiß, wie es läuft. Ich zeige euch mal, wo es lang geht. Und so mit starkem Aktionismus nach vorne gehen. Ich glaube, das ist so das Haben. Oder die Einstellung, na ja, die brauchen mich ja. Die haben ja keinen, der Ahnung hat. Ich glaube, das sind beides Haltungen oder Einstellungen, die dich schnell auf die Abschlussliste bringen. Warum? Selbst meine Erfahrung ist, dass ja, viele Firmen setzen auf Erfahrung und holen sich am liebsten jemanden ins C-Level, der sowas schon mal gemacht hat und von dem man dann glaubt, der kann das. Also man hat so rausgekriegt, dass 3 von 4 CEOs schon mal an der Spitze standen. Mhm. Das Komische ist, die sind nicht automatisch erfolgreicher. Mhm. Wenn man sich statistisch auch wieder anguckt, wer gerade so richtig das Rennen macht, das sind die sogenannten Leapfrogs oder die Frösche, sage ich mal. Die sind meistens sogar eine Ebene darunter. Vice President, Senior Vice President sind aber aufgefallen durch eine besonders innovative Denke, haben ein paar Veränderungen gut hingekriegt, haben Leuchtturmprojekte hingekriegt. Die sind abends aber so wirklich nicht, sie haben nicht gegackert, was man machen müsse, sondern haben es gelegt oder ne, wirklich dafür gesorgt, dass auch schwierige Projekte mal gelungen sind. Und mit quasi mit so einer respektvollen Neugier. Das sind die, die zurzeit zu 41% erfolgreich sind. Also diese eine Neugierde und ein gehöriger Respekt. Oh shit, was kommt denn da auf mich zu? Und ich orientiere mich mal, wie läuft es hier eigentlich? Wie macht man das so? Die holen sich in der Regel auch sehr schnell Mentoren innerhalb des Unternehmens oder Profis von außen und wachsen da rein. Das ist quasi, eigentlich ist es ein bisschen vergleichbar. Du kennst viele Spitzensportler, die haben am Anfang unheimlich viel trainiert, aber waren in den Medien ein Nobody. Und dann haben sie den ersten Wimbledon-Erfolg oder die erste Olympiade gehabt. Ne? Und dann musste ruckzuck das Medientraining her. Wie bewege ich mich vom Mikrofon und so weiter. Und manchmal, also manche sind dann sehr erfolgreich geblieben, die einfach darauf auf gute Leistung auch gesetzt haben. Also Leistung, was im Top-Management Leistung ist. Und manche sind halt abgehoben, die einfach gesagt haben, ich bin jetzt der Star. Ihr braucht sowieso meine Meinung, um besser zu wissen. Also dieses Besserwissen ist der Feind.
Du hast eben gesagt, dass die quasi gerade auch Erfahrungen gerade in Projekten haben, die sich da bewiesen haben, dass die dann sehr hohe Erfolgschancen haben. Wenn die jetzt zum Beispiel in der gleichen Firma, und ich behaupte es mal, dass die dann in der gleichen Firma auch aufsteigen, wie wichtig sind die Protagonisten, mit denen sie die Projekte gemeistert haben? Das heißt, ich sage ja mal, da steht ja mal oft ein Team dahinter. Man hat ja selber nicht die Software ausgerollt, die alleinige Projektplanung gemacht. Das heißt, wie wichtig ist das Netzwerk, um aufzusteigen?
Du sagst jetzt 2 Sachen. Die Protagonisten, also das, da meinst du, glaube ich, die Leute, mit denen dieser Erfolg möglich war. Mhm. Und das zweite ist das Netzwerk. Ich würde gern beides beantworten. Mhm. Also wenn, ja, ich denke heute auch, du kannst niemals mehr allein ein Projekt rocken. Ne? Und wenn dir der Erfolg zugeschrieben wird, dann ist es immer ein Mannschaftserfolg. Du bist ohne deine Mannschaft nix. Ne? Und ich habe zum Beispiel vor Jahren hat mir jemand ein Beispiel erzählt, eine Firma, ich glaube im Immobilienbereich, die hat die besten Leute vom Markt eingekauft. Und dann die Leute sich selbst überlassen. Die Firma konnte nach 2 Jahren wieder zumachen. Warum? Weil die Leute sind immer nur deswegen gut, weil sie in ein gutes Netz, in ein gutes Team eingebunden waren oder in ein gutes Umfeld eingebunden waren. Und um den Zwang zu machen, jemand, der im Unternehmen aufsteigt, wird zusehen, in der neuen Position für eine gute Mannschaft und ein gutes Team zu sorgen und selber auch, ich will jetzt nicht sagen Forderungen stellen, aber Notwendigkeiten zeigen, ich brauche dies und jenes Umfeld und die Leute, damit ich den Erfolg halten kann. Das ist das eine. Ich bin ohne mein Team nichts. Und das zweite, das Netzwerk. Ja, das Dumme ist, wenn keiner von deinem Erfolg weiß oder es keiner mit dir in Verbindung bringt, dann passiert leider nichts. Na? Und das heißt, ja, ein Netzwerk ist extrem wichtig, Firmen intern und extern natürlich genauso. Und meine Klienten finden ja Netzwerk Mist, weil sie halt sagen, das ist ja irgendwie so protegieren, Seilschaften, Kungeleien, ich möchte ja mit Leistung überzeugen. Und wo ich halt sage, ich rede dann gerne vor dem Hidden Champion Netzwerk. Also das heißt, du brauchst nicht viele, aber du brauchst die mit denen du auf einer ähnlichen Wellenlänge liegst und die eben auch Einfluss in dem Bereich haben, der für dich wichtig ist. Und mit denen macht es dann, und das sind dann statt 30, 40 sind das vielleicht nur 5, 6. Ne? Und das sind dann auch echt tolle Menschen, mit denen die Leute Kontakt aufbauen können. Und meine Klienten sehen das dann, es ist eher auch ein Haltungsthema. Ne? Sie sagen dann, oh, dann habe ich ja Kontakt mit jemandem, den ich richtig toll finde. Ich sage, genau, und diesen Kontakt pflegst du auch. Und das ist dann im Kopf eher die Hidden Champion Strategie und hat im Kopf wenig mit Netzwerk zu tun, aber führt dazu, eben mit an den richtigen Stellen bekannt zu sein.
Ja, also wenn ich einfach dran denke, wenn man in so eine Organisationsstruktur guckt, du kannst ja nicht immer die Kompetenz, Erfahrung und das Wissen am Titel ablesen, sondern wer hat in der IT wirklich das Sagen? Vielleicht ist es der 30-jährige IT-Administrator, der die ganzen Fallstricke schon kennt, woran auch andere gestolpert und gescheitert sind, der das Wissen hat. Genauso kann es die Küchenfrau sein, die den entscheidenden Schlüssel hat für die nächste Feier, um das zu gewährleisten. Das kannst du halt nicht immer an einer Visitenkarte ablesen, sondern die Erfolgsträger in einem Unternehmen oder wo manchmal Sachen hängen, die musst du halt identifizieren und kennen. Und mit dem Team macht es dann, glaube ich, auch Spaß.
Genau, und das ist aber was total Wichtiges, was du da sagst. Du kannst ja davon ausgehen, dass wenn dir eine Stelle oder eine Position angeboten wird, dass die Leute Erwartungen oder Hoffnungen haben jetzt an dich. Ne? Also ob du die kennst oder ob du die nicht kennst, ist vollkommen wurscht. Es sind Erwartungen und Hoffnungen da. Und in der Regel geht es nicht darum, die befördern mich jetzt, weil sie gesehen haben, wie gut ich XY machen kann. Es geht meistens nicht um mich als Person, sondern es geht darum, dass die entscheiden, dass die selber ein wahnsinniges Problem haben oder eine Herausforderung haben oder einen Wunsch oder eine Hoffnung, was sie halt glauben, mit dir gelöst zu kriegen. Was nichts Verwerfliches ist. Aber wir sind ja hier im Business und es geht eben darum, Berge vom See zu kriegen. Und das bedeutet eben auch, dass ich, genauso wie du sagst, einfach auf ein bisschen tiefer gucken muss. Also wer entscheidet denn hier? Wie sind die Informationswege? Wer ist denn der tatsächliche Know-how-Träger? Das steht nicht auf der Visitenkarte, das steht nicht im Organigramm, das steht nicht auf LinkedIn.
Ja, ja.
Ne? Aber das ist, wenn man sich so anguckt, woran, wenn Leute scheitern, und es scheitern ja ungefähr ein Drittel der neuen C-Levels in den ersten 18 bis 24 Monaten. Es gibt sogar Studien, die sagen, Jeder Zweite scheitert. Aktuell hörst du ja jede Woche, dass wieder irgendein Vorstand vor der offiziellen Vertragslaufzeit ausscheidet, mit den unterschiedlichsten Begründungen. Und das heißt, die Kündigungschance ist extrem hoch. Und die Studien zeigen, dass es zu fast nie am fachlichen, inhaltlichen liegt, sondern dass es fast immer an ich sag mal, diesen nicht ausgesprochenen Dingern liegt. Also das heißt, ich schnall nicht, mir ist diese Unternehmenskultur, ich krieg den Code nicht geknackt oder mir ist gar nicht bewusst, dass ich habe jetzt schon dreimal C-Level gemacht, ist doch überall das Gleiche. Warum reagiert mein neues Unternehmen so komisch? Also die Spielregeln nicht drauf haben oder auch sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, die in Erfahrung zu bringen. Und die Unternehmenskultur, das sind die beiden Hauptknackpunkte, weshalb es zum Scheitern führt. Und finde ich traurig.
Ja. Also auch dieser Klassiker von Peter F. Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, also die Kultur frisst die Strategie auf, du musst die Unternehmenskultur haben. Und Jack Welch hat in seinem Buch Winning auch, glaube ich, so ein schönes Beispiel, wo er C-Level angeheuert hat, der dann immer morgens um 9 gekommen ist, obwohl die Firma um 7 anfängt. Und der hat sich nie adaptiert an die Unternehmenskultur. Und dann war es einfach nicht stimmig und passig, auch wenn es fachlich gepasst hätte. Aber dann ist der Clash zu groß.
Genau, ne? Und ich sag mal ein Beispiel, es war jetzt kein Klient, sondern da hatte mich jemand kontaktiert im Technikbereich, glaube ich. Auf jeden Fall hat er eben erzählt, er ist neu angeheuert worden vom Unternehmen, sollte in Indien ein Projekt an den Start bringen und er sagte, ich habe das innerhalb von 3 Monaten geräuschfrei hingekriegt. Die Mannschaft stand, es kam kein Widerstand und es ging echt bergauf. Und er sagt, meinte ich so, Mensch, ist doch super. Ja, sagt der Frau, als Belohnung habe ich die Kündigung gekriegt. Und dann ging das, die sind eben doof und die haben mich nicht verstanden und die haben ja keine Ahnung. Also was man dann so typische Abwehrmechanismen macht. Und dann sind wir ein bisschen tiefer reingegangen. Ich sagte, an irgendeiner Stelle muss es doch geknallt haben. Na? Und es stellte sich dann, haben wir relativ lange telefoniert, es stellte sich dann raus, dass sein jetziger Chef 3 Jahre seine Position inne gehabt hat. Und er hat es in 3 Jahren eben nicht geschafft, dieses Projekt hinzukriegen. Und jetzt kommt ein neuer, der ihm innerhalb von 3 Monaten quasi brühwarm vor Augen führt, was er hätte hinkriegen müssen. Also das ist so, das hält das Ego kaum aus. Mhm. Ne? Und das heißt, da kann man als Außenstehender kann man sagen, naja, da muss derjenige drüber stehen. Aber wenn der Chef eben die Chance hat, sich von so einem Störenfried aus seiner Sicht zu trennen, dann wird er die Karte ziehen. Mhm. Also nochmal, das Fachliche setzt man voraus.
Und jetzt sind wir ja schon eigentlich in der Politik und du arbeitest ja auch viel mit Metaphern in deinem Buch und du sagst ja, es gibt ja unterschiedliche Typen, die einen erwarten können. Und ich finde es auch hilfreich, wenn man so einfache Guidelines gibt. Du hast gerade so das Warnschild gegeben, okay, achtet so ein bisschen auf die Unternehmenspolitik, guckt dir auch vielleicht die Historie eines Projektes an. Was sind denn so die Hausaufgaben, auch die man machen sollte, bevor man so eine Stelle antritt?
Also das Wichtigste finde ich fast im Bewerbungsprozess. Also wenn ich gerade dabei bin, entweder mir wird eine Stelle angeboten oder ich bin selber auf dem Markt. 2 Leitfragen. Da werde ich nicht müde, die immer wieder zu wiederholen. Nummer 1, nutzt den Bewerbungsprozess, um im Vorfeld rauszufinden, was mich nachher erwartet. Fragen, 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 Fragen. Ich habe manchmal, so gebe ich meinen Klienten auch mit auf den Weg und sage dann, fragen Sie doch einfach mal, sagen Sie mal, was muss ich denn machen? Nehmen wir mal an, ich würde klappen. Was müsste ich machen, dass Sie nach 2 Monaten denken, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was er getan haben könnte. Also was müsste ich machen, um die Grütze hier so richtig vor die Wand zu fahren? Und meistens ernte ich dann so ein bisschen Lächeln, so nach dem Motto, Frau Abbe, das kann ich doch nicht fragen. Und sagte ich, probieren Sie es aus. Und bislang kamen ausschließlich positive Rückmeldungen. Warum? Das ist so eine Überraschungsfrage, dass das Gegenüber, also sprich das Unternehmen, muss erstmal überlegen. Es gibt keine Standardvorlage und in der Regel kommt was total Echtes. Na ja, irgendwie fände ich es gut, wenn sie da irgendwie mal ein Bollwerk zwischen dem Inhaber und dem Vorstandsvorsitzenden bringen könnten oder irgendwie sowas. Und dann weiß ich einfach, was man wirklich von mir erwartet. Und die zweite ganz wesentliche Frage ist, dass die meisten haben ja schon eine hohe Motivation, einen guten Eindruck beim potenziellen Arbeitgeber zu hinterlassen. Und das ist auch in Ordnung. Aber was ich total wichtig finde, im Vorfeld während des Bewerbungsprozesses genau herauszufinden, passen wir zueinander? Sprich, passt das Unternehmen zu mir und passe ich zum Unternehmen? Und da sind wir beim Thema Unternehmenskultur. Ne? Und auch da ein Beispiel. Ich hatte einen Klienten, der hat mir erzählt, also er hat in Europa gesessen, sollte auch für Europa die Zentrale aufbauen und das Mutterunternehmen war in den USA. Und der sagt, der hat einen Bewerbungsprozess gehabt, 15 Gespräche, überwiegend in den USA. Und dann fragte ich, wie war denn das für Sie? Sagt er, wissen Sie, Frau Habich, das hört sich an, als wäre das wahnsinnig viel und es ist auch viel. Aber ganz ehrlich, wenn man 15 Gespräche in unterschiedlichen Situationen hat, beim Essen, mit Privatpartner dabei und so weiter, die wissen doch ganz genau, auf wen sie sich bei mir einlassen. Aber nicht nur das, ich weiß auch ganz genau, auf wen ich mich bei den anderen einlasse. Ne? Da ist jetzt kein Kass, ich weiß ganz genau, wo sind die Macken, wo muss ich aufpassen und auch andersrum. Und der hat die Stelle angenommen und das ist jetzt ein paar Jahre her, der hat die immer noch und sagt, hätten wir nicht so einen wahnsinns guten Auswahlprozess gehabt, wäre ich vielleicht schon nicht mehr da. Also es lohnt sich, diese beiden Schwerpunktfragen im Bewerbungsprozess.
Ja, also ganz, ganz wichtig, wir haben im Vorgespräch einfach mal so ein bisschen drüber gequatscht, wie unsere Meinung ist, wie Leute aufgenommen werden, wie wichtig der Auswahlprozess ist. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ja, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und man kann sich die Stellen ja frei aussuchen, wo unsere beider, also so als Managementberater, unsere Konklusion eigentlich ist, nee, die Unternehmen schauen schon genau hin, wen sie nehmen, warum sie nehmen, weil allein der Prozess danach ja viel zu schmerzhaft ist, sich wieder zu trennen. Das heißt, wie in einem Projekt, desto besser die Projektplanungsphase, desto besser die Projektumsetzung. Und so ist es eigentlich auch, wenn man Leute an Bord holen will für so wichtige Positionen, dass desto besser der Auswahlprozess, desto besser vermutlich dann auch das Ergebnis, richtig?
Absolut, absolut. Und ich sag mal, das hast du wahrscheinlich bei LinkedIn, kriegst du das auch mit. Zumindest kriege ich relativ häufig solche Mails, die gesagt haben, ja, ich habe da angefangen, aber das war nichts und ich habe dann innerhalb der Probezeit noch gekündigt. Wo ich halt sage, ja, das kann ich, wir reden jetzt mal über die Bewerber, das kann ich einmal machen. Das kann ich vielleicht auch noch ein zweites Mal machen. Aber spätestens dann fragt der nächste Arbeitgeber sehr genau, hören Sie mal zu, warum sind Sie hier so häufig gewechselt? Ne? Und das ist auch das, was wir ja im Vorgespräch hatten. Bei den Firmen brennt gerade die Luft. Also wirklich die Luft. Wir haben so viele Multi-Aufgaben parallel zu lösen. Das ist unmenschlich. Ne? Aber wir haben es trotzdem. Und das heißt, in der Not wird dann oft immer noch schnell mal der Kopf getauscht. Auch wenn das Problem vielleicht gar nicht woanders liegt. Aber auch ein Unternehmen weiß, ich brauche die richtigen Leute an der richtigen Position, sonst kann ich es mir nicht anschauen. Und Firmen sind, glaube ich, auch bereit, wenn sie denken, dass es passt, dann lege ich auch beim Gehalt erstmal ordentlich was drauf. Aber wenn das ist, schraube ich automatisch als Unternehmen die Erwartungen auch hoch. Und wenn nicht, also das ist zumindest, was alle meine Klienten, also was die Unternehmen meiner Klienten durch die Bank weg alle sagen, wir nutzen die Probezeit. Früher war es so, C-Level war, ja, wenn man das die Position hatte, blieb man drin. Das ist heute nicht mehr. Man wird genau in der Probezeit wird geguckt, passt es? Ne? Und wenn nicht, wird getauscht, weil dem Unternehmen geht es primär darum, ich muss die Probleme gelöst kriegen.
Ja, also habe ich selber eine Erfahrung, als ich Bereichsleiter war und habe dann eine wichtige Position besetzt, dass ich so ein komisches Bauchgefühl hatte in den ersten 6 Monaten und dann aber gesagt habe, naja, eigentlich passt da doch ganz gut, ist eigentlich ganz stimmig, aber die Aufgaben sind auch wirklich viel, das schaffst du halt nicht alles, dich in 6 Monaten reinzuarbeiten. Im Nachhinein hat das auch gar nicht mehr geschafft, was war überhaupt nicht stimmig und ich hätte mich schneller früher trennen sollen. Und das heißt wirklich, diese Zeit des Nutzens der ersten 6 Monate ist ganz wichtig. Und was ist denn deine Erfahrung? Was muss ich denn, wenn liefern können? Man sagt ja, in der Politik sagt man ja auch Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, ja, die ersten 100 Tage werden angeschaut. Weil da hinterlasse ich schon mal einen ersten Eindruck. Was würdest du sagen, sollte ich für einen ersten Eindruck oder in den ersten 100 Tagen geliefert haben?
Ich möchte an einer Stelle ein bisschen aufräumen, weil ja, die ersten 100 Tage sind wichtig, aber damit hört es gar nicht auf. Sondern bei einem C-Level ist es halt die ersten 18 bis 24 Monate, danach wird abgerechnet. Na, also man zieht sich über einen viel längeren Zeitraum. Und das heißt, wenn ich die ersten 100 Tage müssen im Grunde 2 Fragen positiv beantwortet sein. Ne? Oder sogar 3. Das erste, das Unternehmen schaut, können wir dem vertrauen? Hält der oder habe ich den Eindruck, dass der hält, was er verspricht? Ist er gewillt, hier anzukommen? Lässt er sich drauf ein, auf unser Unternehmen, auf unsere Spielregeln? Und ist er da verlässlich? Das sind also mehr oder weniger so Socializing-Fragen. Ne? Mhm. In der Regel hat sich ja auch irgendjemand stark für dich gemacht, damit du genau den Zuschlag kriegst und nicht jemand anders. Mhm. Der steht ziemlich dämlich da, wenn du eine Niete bist. Mhm. Ne? Also auch er steht genau darunter unter dem Prüfstein, habe ich mich jetzt für den richtigen entschieden? Schafft ihr das wirklich? Oder habe ich mich vielleicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt? Und wichtig ist auch, jetzt drehen wir das, daran werde ich gemessen. So, aber was kann ich denn selber tun, um da einen möglichst guten Start zu machen? Also so oder so, ich werde im Bewerbungsprozess eine Menge vergessen haben. Vergessen haben zu fragen oder sonst irgendwas. Mhm. Und da sage ich immer, nutzt die ersten 100 Tage, fragen, 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 fragen. Alles, was wir vorhin schon angedeutet haben. Wie sind hier die Spielregeln? Also, wer entscheidet hier über was? Wer ist der Hauptansprechpartner? Wo sind die Allianzen? Also, wer mit wem, warum, wieso, weshalb? Wer kann aber auch nicht miteinander? Häufig hat man das ja im Vorstand, dass 2 sich spinnefeind sind. Aber miteinander klarkommen müssen. Es ist gut, das vorher zu wissen. Ne? Oder auch zu fragen, was auch wesentlich ist. Also was du eben sagtest, ich war als Bereichsleiter da und merkte, es ist eigentlich nicht zu schaffen. Was ich so eine Leistungsträger-Macke ist, dass sie sich häufig so im Kopf haben, geht nicht, gibt's nicht. Egal wie groß die Herausforderung, ich schaffe das irgendwie. Mhm. Aber manchmal stehen wir tatsächlich vor unlösbaren Aufgaben. Mhm. Also ein totes Pferd ist ein totes Pferd. Das kriege ich auch nicht zum Leben bewegt. Mhm. Und vielleicht kriege ich, wenn ich anfange dort, kriege ich halt mit, das ist gar nicht machbar. Also selbst wenn ich jetzt noch 25 Millionen hätte oder 10 Leute oder so, es ist tatsächlich eine unlösbare Aufgabe. Und dann würde ich empfehlen, wirklich mit meinem Ansprechpartner, meinem Chef oder wem auch immer, ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch zu führen. So nach dem Motto, Mensch, ich verstehe die Idee und das Problem verstehe ich auch und wo wir hinwollen, verstehe ich auch. Ich denke nur, dieser Weg funktioniert nicht, weil 1, 2, 3, 4, 5. Also in einer offener, konstruktive Dialog zu gehen, ein Miteinandergespräch. Also nicht so nach dem Motto, Junge, du hast ja keine Ahnung, ich komme hier von Google, Amazon oder sonst was, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht, dann habe ich den verloren. Sondern eher zu sagen, Mensch, ich bin, wahrscheinlich sind wir beide von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Ich sehe an der und der Stelle nicht ein Problem, sondern 5 Probleme. Ich würde die aber nicht gleichzeitig angehen wollen, sondern in dieser und jener Priorität. Sind Sie damit einverstanden, wen brauchen wir noch, um ins Boot zu kriegen? Sprich, aus einer unlösbaren Aufgabe eine lösbare zu machen. Und da muss, das heißt, ich bin in dem konstruktiven Dialog und ich persönlich glaube, dass die meisten Leute eher gehen und nicht diese Gespräche führen. Aber wenn du dich traust, diese Gespräche zu führen, kannst du einen Freund fürs Leben kriegen.
Ja, das klingt jetzt, ich würde es mal spiegeln, wenn ich jetzt ein Coachy von dir wäre und jetzt, ich denke einfach mal 3 Jahre zurück, wo ich noch in der Wirtschaft aktiv war und ich würde dir jetzt zuhören und sage, jetzt habe ich mich an Gudrun gewendet, ich komme jetzt ins C-Level und ich frage das, dann denke ich dir, ich habe eine geringe Vertrauensorientierung als Persönlichkeitseigenschaft, da sage ich, na Moment mal, ich gehe doch jetzt nicht, da ist gerade ein Board oder sind ganz viele Leute und du hast mir ganz viele Fragen mitgegeben. Für was halten die mich denn, wenn ich die so viele Fragen und vielleicht sitzt ja vor mir gerade mein größter Feind, weil ich die Stelle gekriegt habe, die vielleicht er haben wollte etc. Das heißt, ich würde jetzt sagen, ist das nicht naiv zu glauben, dass ich ganz viele Fragen stellen kann und die beantworten mir die, sondern weil das Hidden Agendas sind oder die haben Hidden Agendas, dass ich da das Falsche anpiekse? Wie würdest du mir dann den Rat geben, damit zu agieren?
Also ich sag mal, was tatsächlich so ist, dass viele Leute, also auch Klienten am Anfang denken, na, ich kann doch nicht so viel Fragen stellen, das muss ich doch alles wissen. Das ist eher. Oder wenn ich so viel Fragen stelle, wirke ich dann nicht inkompetent. Das ist eigentlich so etwas, was vielen Leuten so im Kopf vorgeht. Und dann sage ich, naja, drehen wir doch den Spieß mal um. Nehmen wir an, Sie haben Ahnung. Und wenn jemand wirklich Ahnung hat, dann stellt er doch Fragen. Und er stellt Fragen, wo man nachdenken muss. Und er hinterfragt eben auch bestimmte Sachen. Und anhand der Fragen wird doch eigentlich seine Kompetenz deutlich. Und ausnahmslos, also wirklich ausnahmslos, wenn meine Klienten dann in diese Fragenrunden gegangen sind, haben sie genau diese Erfahrung gemacht, dass sie gesagt haben, da hat keiner mit dem Kopf gewackelt, da hat mich keiner blöde angemacht. Im Gegenteil, jedes Mal haben sie die Rückmeldung bekommen, boah, also ich merke, dass sie es ernst meinen, ich merke, dass sie sich wirklich für die Firma und für die Themen wirklich interessieren, dass sie dem auf den Grund gehen wollen und dass sie hier einen guten Job machen wollen. Es ist genau das Gegenteil von der Befürchtung, in der Realität eingetreten.
Danke. Ich überlege mir gerade noch mal so einen Wechsel. Wir haben gerade gesagt, es gibt so spannende Stellen, interessante Stellen. Auf Netflix gab es auch mal eine sehr coole deutsche Serie, die hieß Bad Banks. Und dann wurde da so ein C-Level, ich sage mal, abgesägt und sollte nach Berlin in so ein Start-up Innovation Hub, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt ein Culture Clash. Also der, keine Ahnung, der 60-jährige Vorstandsvorsitzende soll jetzt ein ganz modernes Start-up betreuen und beraten. Wie ist denn das mit so einem Wechsel? Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Konzern gehe und den Mittelstand oder in Mittelstand und Konzern. Wie entdecke ich denn oder wie kriege ich ein Gespür dafür, wenn ich eine andere Organisationsgröße, Form betrete, ob das stimmig ist oder nicht? Oder ist das egal, weil es nur auf mich ankommt?
Ja, es kommt auf dich an, aber du bist eben auch nur ein Teil von den Leuten, die im Bus sitzen. Hier auch nochmal warum erwähne ich das so häufig? Weil mir das so häufig begegnet. Mir wird immer wieder gesagt, na ja, ich hab doch so eine Position schon ewig Jahre gemacht. Oder ich kenne das doch. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. So. Und dieses Glauben, ich weiß schon alles. Das ist echt der größte Feind, sondern das Beste, was du machen kannst, ich habe gerne so dieses Beispiel, wenn du in ein Land fährst, was du nicht kennst, kommst da am Flughafen an und du steigst die Flughafentreppe runter. Wie verhältst du dich dann, Danny?
Ja, ich beobachte, also wie verhalten sie sich, wer verhält sich wie, wie halte ich Abstand zu den Menschen, also jetzt mal so ein Raumdistanzgefühl, wie gestikulieren die, wie ist Mimik, Gestik? Ich versuche die Atmosphäre ein bisschen wahrzunehmen und das dann irgendwo zu spiegeln.
Genau. Also das heißt, du gehst da rein mit einer respektvollen Neugier, dass da etwas anderes ist, nicht besser, nicht schlechter, anders, und du schaust dir das erstmal an. Ne? Und kriegst dann und vergleichst es vielleicht mit dem, was du schon kennst. Aber was glaubst du, und hast du damit, wenn du dann mit den Leuten in Kontakt getreten bist, hast du dann eher positive oder ablehnende Erfahrungen gemacht?
Wenn man ein respektvolles Interesse hat, dann kriegt man eigentlich immer ein positives Feedback, ja.
Genau. Und dann kannst du zum Beispiel auch fragen, sage mal, ihr wackelt immer mit dem Kopf und grinst euch an. Das kenne ich so in meinem Land gar nicht. Was bedeutet das denn? Sagt er dann, ey, Danny, wie doof bist denn du? Oder sagt er, du, bei uns bedeutet das XY?
Ja, stimmt. Ja. Nee, klar.
Aber was wäre, wenn du gleiche Situation, du kommst aus dem Flieger raus, stehst aus der Treppe und machst erstmal die Siegerpose, so nach dem Motto, ihr dürft mich beglückwünschen, ich bin in eurem Land angekommen. Welche Reaktion würdest du dann kriegen?
Ja, das wäre natürlich Ablehnung und Abwendung auch, würde ich sagen. Abwendung.
Richtig.
Ja.
Ne, weil die automatisch das Gefühl haben, ah, da ist so ein Mr. Oberwichtig oder der glaubt, oberwichtig zu sein, der interessiert sich nicht für uns, nicht für unsere Kultur, nicht wie wir zu dem geworden sind, wie wir gewesen sind, der will, dass wir ihn bewundern oder aber er will uns was aufdrücken. Ein Miteinander ist weder zu spüren noch zu sehen. Ist eigentlich einfach. Eigentlich.
Ja. Ich hab die Frage vorhin schon mal angefangen, habe sie aber nicht zu Ende geführt. Und zwar finde ich es ja ganz schön, weil du mit so ein bisschen schönen Stereotypen arbeitest. Und zwar mit welchen Typen wir rechnen können. Du sagst, es gibt den V, das Chamäleon, den Gepard, das Wildpferd und den Adler. Kannst du ein bisschen was dazu beschreiben, was diese Stereotypen oder diese Tiere symbolisieren im Top-Management?
Also, für mich ist es wichtig, also es gibt ja ganz, ganz viele Modelle und lehnt sich so ein bisschen an den Ron Kurz oder John Eisman, da geht es eher um Charakterstile, also wie wir so geprägt wurden, extrem wertschätzend und auch wertneutral. Und der spricht von etwa 8 unterschiedlichen Typen. Nun, in dem Buch werden nur 6 beschrieben. Warum? Weil die anderen schaffen es nicht ins Top-Management. Oder 5 werden sogar nur beschrieben. Aber die findest du da. Und fangen wir mal mit dem Stereotyp des Adlers an. Das sind sehr häufig Leute, die sich gerne ausschließlich auf das fachlich-sachliche fokussieren. Oh, die so denken, eine Welt ohne Menschen wäre auch okay. Also ich erzähle das jetzt in Extremform, weil in Extremform ist sowieso niemand so jemand. Und die erstmal so eher so misstrauisch auf die Welt schauen und vor allen Dingen auf den Menschen schauen. Also die Menschen sind unberechenbar und so weiter. Ne? Das heißt, der wirkt erstmal wie der Adler von oben, menschlich nicht erreichbar. Und wenn den zum Beispiel fragst, sag mal, wie fühlst du dich gerade? Wird er dich wahrscheinlich angucken und denkt so, was ist denn das für ein Gefühl? Du leider sagt höchstens, was er gerade denkt. Also der bleibt voll auf der sachlich-fachlichen Ebene. Und definiert auch alles Arbeiten über die fachlich-sachliche Ebene. Warum ich den total toll finde, also ich habe relativ viele in dem Bereich, das sind auch oft Leute, die aus dem eher MINT-Bereich kommen. Das heißt, wenn das Vertrauen da ist zu den Adlern, dann sind es Freunde fürs Leben. Also die haben einen unheimlichen Anspruch an Ehrlichkeit, sind zu sich selber sehr ehrlich, aber auch zum Gegenüber ehrlich und sehr verlässlich. Und das heißt, mit den Menschen, wenn du mal solche Leute in deinem Umfeld hast und das Vertrauen gewonnen hast, damit kannst du wirklich Pferde stehlen. Ganz, ganz tolle Leute, die häufig im ersten Moment verkannt werden. Die Pfauen sind da eher anders. Die Tür geht auf und du denkst, boah, eine charismatische Ausstrahlung. Meistens sind sie dann auch noch attraktiv und eloquent und charmant und also wirklich, denen fliegen nur so die Türen auf und die Herzen auf. Und ich sag mal, jetzt gerade im sind auch sehr gut vernetzt. Und sie fallen auch dadurch auf, wenn, bleiben wir mal im Bewerbungsgespräch, Firma ist in einer totalen Krise und weiß auch nicht mehr, wo es weitergeht. Und wir wissen vom Kopf her ganz genau, einfache Lösungen gibt es nicht. Mhm. Aber der Pfau, der schafft es, sich hinzustellen und zu sagen, wo ist das Problem? Ich bringe euch da raus. Und unser Verstand sagt, das geht nicht. Aber unsere Sehnsucht wünscht sich, oh, schön wär's doch. Und wups, ist er eingestellt. Ne? Und das heißt, der Pfau, das kannst du dir auch das Bild gut anschauen. Wenn du, hast du ein Bild vor Augen von einem Pfau im Zoo oder in freier Wildbahn?
Absolut.
Ne, was siehst du denn? Siehst du das Gefieder oder siehst du seine Krümpelfüße?
Ich sehe nur den großen, buschigen, leuchtenden Schwanz, der aufgefedert ist.
Genau, also dieses Strahlende nach außen. Und das eigentlich ist das alles eine affengeile Fassade, um vom Handicap abzulenken. Denn der hat so krümpelige Füße, der kann sich kaum vom Fleck bewegen. Und ähnlich ist es beim V auch. Ne? Sein Handicap, sag ich jetzt mal, es gibt zwei Typen, die hassen Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser. Einer davon ist der Pfau. Das heißt, solange es um das Ego geht, um den Erfolg des Unternehmens und dass beides in der gleichen Richtung liegt, ist der Typ super. Wenn das aber nicht mehr auf der gleichen Linie ist, was glaubst du, was dem V wichtiger ist? Das Ego und der persönliche Erfolg oder der Erfolg des Unternehmens?
Ja, das ist dann schon der narzisstische Typ, der dann die Spur verlässt und die nächste Erfolgsspur sucht.
Ganz genau. Na, also das heißt, wenn irgendwo Erfolge einzuheimsen sind, dann wird er die mitnehmen. Wenn es schwierig wird, wird er Schuldige suchen und finden. Hm. Und ist in der Regel dann schon wieder im nächsten Unternehmen. Ne? Also, und deswegen, man sagt ja auch immer, man will ja solche Leute nicht im Unternehmen haben und bla bla bla. Aber ich sag mal, die zu erkennen, ist selbst für Profis schwer. Und die sind am Anfang, sind die einfach traumhaft gut. Und solange es dem Unternehmen gut geht, sind die Idealbesetzung. Nur wenn es schwierig wird, dann ist er vielleicht nicht so gut. Außerdem sind wir ja mittlerweile, du hast es mit den narzisstischen Elementen verglichen, ich mag darüber nicht so gerne reden, aber wir haben zumindest immer so ein Bild davon im Kopf. Wir sind auch mittlerweile geübter, solche Typen zu erkennen. Schwieriger finde ich das Chamäleon, was in den Medien gerade als die, im positiven Sinne, als die neue moderne Elite bezeichnet wird. Das Chamäleon, du hast das Bild vom Chamäleon im Kopf, mal grün, mal gelb, mal rot, passt sich der Umgebung an, ist ein prächtiges Farbenspiel und solange man das Chamäleon von außen beobachtet, denkt man einfach nur, wow. Und ist hochgradig vernetzt, ist charmant, zugewandt, freundlich. Also du hast immer das Gefühl, solange du nicht näher an ihm dran bist, du hast einen Freund fürs Leben. Mhm. Ja, darfst nur nicht näher dran kommen. Viele meiner Klienten nennen es, das ist der Mr. und Mr. Teflon. Sagt dir das was?
Ja.
Du bist mit dem Menschen im Kontakt und du kommst nicht dran. Es wird nicht persönlich, es wird nicht nah. Und das ist der perfekte Verführer. Und zwar der Perfekt, er hat das gleiche Thema wie der Pfau, hast die Verantwortung wie der Teufel das Weihwasser. Das heißt, er hat aber eine wahnsinnige Fähigkeit, er sammelt in der Regel ein Umfeld um sich herum zu, was für ihn arbeitet. Freiwillig. Das ist die, eben die Verführungsstrategie. Aber sobald es konkret wird oder handfest oder derjenige sich mal äußern muss oder sagen muss, oh, das habe ich nicht hingekriegt oder so weiter, Fehlanzeige, waren wieder die anderen. Mhm. Und was ich gefährlich finde, diese Praline oder die Verführungskünste, das ist natürlich, die sind auch medial, sind die einfach genial. Die können sich selbst unheimlich gut darstellen. Das sind nicht so diese Trommelaffen wie vielleicht die Pfauen, sondern es ist alles ein bisschen smarter und raffinierter. Aber ich persönlich, also als ich gelesen habe, dass das jetzt die im positiven Sinne die neue Elite der Chefetage ist, habe ich so gedacht, um Gottes Willen. Ne? Also weil einfach ganz viele Enttäuschungen passieren werden, weil auch diesen Menschen geht es um das Unternehmen oder geht es ums Ego? Ums Ego.
Jetzt habe ich aber Hoffnung. Jetzt habe ich aber Hoffnung, weil der Gepard, das klingt doch jetzt aber nach Dynamik.
Der Gepard ist mein Liebling. Der Gepard ist extrem leistungsorientiert. Der denkt eben nicht an das eigene, sondern eher an das Unternehmenswohl, steckt eher seine Bedürfnisse zurück im Sinne des Unternehmens, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, der weiß, das Leben ist kein Ponyhof, geht eine extra Meile, beißt mal die Zähne zusammen und hat auch noch ganz viel Spaß dabei. Also der bewegt wirklich was. Der Gepard in der Idealform gibt's davon leider nur 2-5% im Unternehmen. Aber das sind die echten Säulen. Und diese kannst du dir ungefähr vorstellen. Solche, die Geparden an der Unternehmensspitze. Das ist eine Granate. Also dann, da hast du eine sichere Bank. Ja? Aber in letzter Zeit erlebe ich häufiger, dass insbesondere die Geparden sagen, ich habe keine Lust mehr auf den Affenzirkus. Das sind ja alles nur die Blender und die Politiker. Habe ich keinen Bock drauf? Nee, ich gehe raus aus dem C-Level. Und da kommt dann meine Sonntagsrede, dass ich halt sage, das ist ja wie Flucht vorm Feind. Leute, du willst was bewegen. Du willst nachhaltig was gestalten. Du hast es immer dieses nachhaltig die Zukunft des Unternehmens im Blick. Das heißt, und du bist tatsächlich in der Lage, es hinzukriegen. Du träumst von einer neuen Führungskultur. Du träumst von einem Miteinander. Du träumst von New Work. Du träumst davon zu gestalten. Wenn es einer kann, dann du. Deswegen sage ich aus meiner Sicht, die Leistungsträger, das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, wenn es einer an die Spitze Anführungszeichen muss, dann die. Und das ist für uns im positiven Sinne die Zukunft. Und da lege ich mich echt für ins Zeug, dass das gelingt.
Und dann haben wir das Wildpferd.
Dann haben wir noch das Wildpferd. Es ist von der Anlage her ähnlich wie der Gepard. Macht nur ein bisschen Drama. Also stell dir vor, du hast eine Wildpferdherde. Der ist ja immer was los. Also eins wiehert immer, eins erzählt, eins wirbelt Staub auf. Das heißt, das Wildpferd, der ist immer so ein bisschen zu viel Action und zu viel Drama, als es eigentlich nötig wäre, oder ein bisschen zu viel Staub aufwirbeln, ist aber vom Kern her auch ein ganz, ganz toller Typ. Ne? Also geht auch in die Verantwortung rein, macht sich auch die Hände eben im Sinne des Unternehmens im positiven Sinne schmutzig, setzt sich wirklich ein. Das heißt, von diesen 5 typischen Typen, die wir im C-Level treffen, sind aus meiner Sicht, ich werte das jetzt mal, 3, also der Gepard ist der Beste überhaupt, aber auch Adler und Wildpferd sind wirklich sehr gut im Sinne des Unternehmens da zu gebrauchen. Pfauen und Chamäleons schaffen es sehr schnell und sehr leicht an die Spitze und dann wird es einfach ein bisschen doof. Das muss man als Unternehmen wissen. Und ich habe es immer, ja, ich sag mal, mit mindestens einem an der Unternehmensspitze, der ist so ein Typ.
Mhm. Du hast eben beim Geparden was Spannendes gesagt, nämlich das Thema New Work. Jetzt kenne ich das Thema New Work natürlich aus Organisationsentwicklung, aus der Teamentwicklung ganz stark. Aber wie sieht das jetzt im Top-Management aus? Wie betrachten die das Thema New Work? Ist das für die nur so ein Arbeitnehmer-Thema oder sehen die das als ein relevantes Thema? Ist das für die wichtig? Wie ist das überhaupt lebbar, was Arbeitszeitflexibilität, Arbeitsortflexibilität etc. betrifft?
Naja, ich sag mal, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden darüber reden, was ist eigentlich New Work? Ich selber habe so ein bisschen so die Meinung dazu, es ist eben eine etwas, nicht nur die Professionalität an der Spitze, sondern auch an der Spitze darf auch der Mensch rein. Und es geht darum, dass eben Menschen das Unternehmen nachhaltig nach vorne bringen. Und da gibt's ganz, ganz viele Unterformen. Und das ist vom Grundgedanken eigentlich gar nicht neu. Also das Unternehmen Gore, was ich gerne zitiere, der William Gore hat 56 sein Unternehmen Gore-Tex gegründet. Genau mit dieser Idee, dass er halt sagt, ich will Menschen in einer guten Atmosphäre zusammenbringen und dann kriegen wir gute Produkte hin. Aber deine Frage ist ja, ist das wichtig oder ist es nicht wichtig? Was ich von jedem Klienten mindestens einmal gefragt werde, dass es immer heißt, also was mir auffällt, wenn wir in die Vorstandsebenen kommen, dann werden die Leute mit mal so emotionslos. Ne? Dann sind sie von vorne bis hinten professionell, aber das Menschliche geht verloren. Muss das so sein? Und es ist, meine Antwort ist immer, ja, das höre ich sehr häufig und ich erlebe es auch. Aber es muss überhaupt nicht so sein. Ich würde sogar sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich kann eben Menschen nur noch über Empathie, Vertrauen, angstmindernde Maßnahmen und so weiter. Ich muss ja Menschen gewinnen, dass sie sich, und zwar nicht manipulieren, sondern wirklich gewinnen, dass sie sich im Sinne des Unternehmens auch für die Ziele einsetzen. Und das kriege ich eben hin mit Glaubwürdigkeit, das kriege ich eben mit gelebter Empathie hin, mit Sozialkompetenz und Social Fit und so weiter und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht ist, wir haben vorhin schon, das Fachliche setzen wir mal voraus, das muss vorhanden sein. Das ganze Unternehmenspolitik darf ich lernen, mit umzugehen. Aber der entscheidende Faktor, ob ich das hinkriege, nachhaltig das Unternehmen in Erfolg zu bringen, ist der Faktor Mensch. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und das kann ich nicht anderen verordnen, sondern das geht eigentlich nur, indem ich selber vorlebe. Und ich habe tatsächlich ein Beispiel von einem Klienten, das war vorher der vorherige Deutschlandchef, der hatte das mit der Menschlichkeit ziemlich gut drauf. Und dann ist der ersetzt worden durch jemanden, der extrem strategisch ist, hochgradig professionell, aber letztendlich den Menschen eher aus dem Weg geht. Und innerhalb von 3 Jahren von im Ranking innerhalb des Unternehmens von Platz 1 sind die runtergefallen auf Platz 4 oder 5. Und das Top-Management-Team war spinnefeind, obwohl es die gleichen Leute waren. Und der Umsatz ging runter. Und wo man ganz klar ablesen konnte, dieser neue Deutschlandchef, der es nicht geschafft hat, Menschen zusammenzubringen, ein Team zu formen, ein Miteinander hinzukriegen und das wirklich vorzuleben, was er von anderen erwartet, geht ruckzuck, wenn ich nicht aufpasse, auf Umsatz und Unternehmensergebnis. So, die haben den Deutschlandchef jetzt wieder ausgetauscht. Einer meiner Klienten hat jetzt die Führung und der kombiniert Professionalität und Menschlichkeit par excellence. Und schon wieder geht die Stimmung hoch, also im positiven Sinne.
Also für die Zuhörerinnen, ihr merkt vielleicht, ich könnte jetzt mit Gudrun noch viele Stunden hier sprechen und wir haben nur noch annähernd die ersten Seiten ihres Buches touchiert. Also das Buch C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, im Hauptverlag erschienen. Auf über 450 Seiten findet ihr ganz viele anschauliche Tipps, Tricks, Hinweise und einfach ganz viel Erfahrung von Gudrun, wo ihr das nachlesen könnt. Normalerweise, wisst ihr, habe ich jetzt eine zusammenfassende Frage, aber Gudrun hat das einfach hervorragend eben schon gemacht, indem sie gesagt hat, ja, der Faktor Mensch ist ihr sehr, sehr wichtig. Und ich komme ja jetzt auch in den persönlichen Teil meiner Fragen und die Frage hat sie einmal in unserem gemeinsamen Buch schon beantwortet und eben auch schon, aber da wäre das ja eh eine, ich sage mal, eine schnelle Fragerunde ist, stelle ich die Frage einfach nochmal. Gudrun, was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Nummer eins, Führung ist aus meiner Sicht die höchste Fähigkeitenkompetenz, die es überhaupt braucht im Führungsalltag, und drei Kriterien aus meiner Sicht ganz wichtig. Wir leben in einer zunehmend unsicheren Welt. Im Außen sowieso. Viele Menschen sind auch im Innern zunehmend unsicher. Und für mich bedeutet es die Kombination Vertrauen, Angst und Empathie. Also wir sind beim Thema Mensch. Das mit mir selber umzugehen, um mit mir selber aus dieser Unsicherheit mehr in eine Sicherheit zu kommen. Und wenn ich das mit mir selber im Innen umgehen kann, kann ich dann auch leichter mit Menschen in meinem Umfeld umgehen, die natürlich auch unsicher sind und Angst haben, ne? Aber ich muss es vorleben, ansonsten macht es keinen Sinn. Professionalität und Mensch, um die zwei Stichworte nochmal zu sagen.
Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, beziehungsweise worüber hast du dich besonders in deiner beruflichen Laufbahn gefreut?
Ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich nur noch 1:1 arbeite und jetzt so weit bin, dass ich wirklich sagen kann, mit den besten und klügsten Könnern im C-Level im 1:1 arbeiten zu dürfen. Das hat ungefähr 30 Jahre gedauert, um mich da immer mehr hinzuentwickeln. Und das ist für mich die Krönung überhaupt, weil ich sag mal, damit können wir die Führungswelt nachhaltig verändern, ne? In Unternehmen.
Sehr schön, ja, toll. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geduld. Geduld und Langsamkeit. Also das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Ich bin im Kopfen und auch sowieso im actionmäßig ein sehr schneller Mensch, was im C-Level sehr von Vorteil ist, weil wir haben es dort mit sehr viel schnellen Menschen zu tun. Aber ich selber würde mir für mich manchmal mehr Langsamkeit wünschen.
Im letzten Podcast mit Klaus Eidenschink eine schöne Sache, die er gesagt hat, was würde seinem jungen Ich wünschen? Achtsamkeit. Also das geht schön mit Langsamkeit auch ein bisschen einher. Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt bzw. beeinflusst?
Zwei berufliche. Das erste von Ameisen und Menschen. Das war das erste Buch, was ich von einem Biologen über Management gelesen habe und wo ich diesen biologischen, naturwissenschaftlichen Geist so gespürt habe. Und das zweite ist Gung Ho, heißt das, glaube ich. Da werden auch viele Parallelen zwischen Führung und Naturwissenschaft gebraucht. Und das dritte, das sind die ganzen Bücher von Yalom. Also da, was mich so begeistert hat, Yalom, der Therapeut, der nun wahnsinnig viel Erfahrung hat und der in seinen Büchern auch so menschlich darüber schreibt, wie das Leben wirklich ist, auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Meine erste war tatsächlich schon als Jugendlicher. Ich war ja Leistungssportlerin und Sprinterin und habe eine ganze Menge Medaillen abgesahnt. Und da habe ich für mich gespürt, Medaillen machen nicht glücklich, also emotional nicht satt. Ne? Und dass Erfolg, sprich außer äußerer Erfolg nicht automatisch innerlich zufrieden und glücklich macht. Und ob ich aber, glaube ich, erst, das habe ich sehr bewusst gedacht, aber ich glaube erst 20 Jahre später geschnallt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Das Zweite war, als ich dann selber an der Spitze war und gemerkt habe, entgegen aller Unken, dass es sehr wohl möglich ist, Professionalität und Mensch an der Spitze zu kombinieren und dass es möglich ist, sehr erfolgreich zu sein, ohne sich zu verbiegen. Und dass es kein Selbstverwirklichungstrip ist, sondern dass es dem Unternehmen nachhaltig extrem auch wirtschaftlich zum Vorteil gelingt. Das Dritte, würde ich mal sagen, Vorbild leben. Also was ich vorhin so gesagt hatte, mit nicht gackern, sondern legen. Ich kann nicht von anderen irgendwas erwarten oder verlangen, was ich selbst nicht vorgelebt habe. Und das heißt, ich darf durch alle Erfahrungen selber durch. Im Positiven wie im Negativen. Oder da kann man auch sagen, mach, wovon du überzeugt bist. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mein Lebensmotto.
Das kommt noch. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Mit Yalom. Den gibt's noch. Da würde ich gerne mal als Mensch erleben, wie der denn so ist. Ja, und wenn er noch, mein Vater ist über 20 Jahre tot und manchmal denke ich so, ach, ich würde schon gern noch mal mit ihm reden, wenn er jetzt in dem Alter, wie er jetzt wäre, leben würde. Und dann würde ich unheimlich gerne mit ihm reden, wie er die Welt so sehen würde, wie was so seine Reflexion auf den Weg ist. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade, dass mir eben diese 25 Jahre fehlen.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Bleib dir selbst treu. Oder lebe dein Leben.
Und zur Abschlussfrage, hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn, wie lautet es?
mach das, wovon du überzeugt bist. Oder im Führungsalter überzeugt führen. Ich gehe öfter Umwege, aber mach das, wovon du überzeugt bist, ist immer wieder der Kernsatz, auf den es in meinem Leben zurückzuführen ist.
Ja, liebe Gudrun, vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder Gast im Paperwings Podcast war. Vielen Dank für dieses nahbare, unterhaltsame und persönliche Gespräch über das Leben im C-Level. Vielen Dank.
Danke, danke, danke für die Zeit und für die Einladung, Dani.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.